ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Die Berliner Bezirke klagen seit Jahren darüber, dass sie chronisch unterfinanziert sind. Immer neue Aufgaben sollen sie erledigen, dabei bürgerfreundlich sein und möglichst auch noch schnell arbeiten. Ein Lichtblick ist für sie eine Regelung, die seit Jahresbeginn in der Berliner Verfassung verankert ist, das sogenannte Konnexitätsprinzip. Kurz, wer bestellt, der zahlt. Der Senat hat dazu heute einen begleitenden Gesetzentwurf beschlossen. Worum es bei diesem Prinzip geht, erklärt Landespolitikreporter Thorsten Gabriel.
Sie sorgen dafür, dass Sozialleistungen ausgezahlt werden, betreiben Jugendzentren, erteilen Baugenehmigungen, pflegen Grünanlagen. Die To-Do-Liste der Berliner Bezirke ist lang. Finanzsenator Stefan Evers formuliert es so.
Die Berliner Bezirke sind und sie bleiben die Leistungszentren der Berliner Verwaltung. Sie sind die entscheidende Schnittstelle, wenn es auch um den Kontakt zwischen Berlinerinnen und Berlinern und dem Staat geht.
Damit es künftig nicht einfach immer nur mehr Aufgaben werden, sondern die Bezirke auch entsprechend Geld und Personal erhalten, gilt nun ein schlichtes Prinzip. Wer bestellt, zahlt. Konnexität nennt sich das im Verwaltungsdeutsch. CDU, SPD, Grüne und Linke haben es im vergangenen Jahr gemeinsam in die Berliner Verfassung schreiben lassen. Nun hat der Senat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der die Details regelt. Wie viele Ressourcen werden denn nun wirklich benötigt für eine Aufgabe? Und noch mehr.
Das geht nicht allein um die Frage, wer im eigentlichen Sinne des Wortes bezahlt, in Form von finanziellen Mitteln oder Personalmitteln, sondern es geht ganz ausdrücklich auch um die Frage, wie kann ich kompensieren für die Übertragung einer neuen Aufgabe, beispielsweise auch durch die Entlastung von einer anderen Aufgabe.
Oder auch durch Digitalisierung. Der Gesetzentwurf geht nun an den Rat der Bürgermeister, bevor er vom Senat beschlossen und ans Abgeordnetenhaus weitergeleitet wird. Positiv reagiert die Berliner Wirtschaft darauf, dass die Verwaltungsreform damit weiter vorankommt. IHK-Präsident Sebastian Stietzel blickt aber auch hoffnungsvoll nach vorn. Schon nächste Woche soll dem Vernehmen nach der letzte wichtige Baustein der Verwaltungsreform vom Senat beschlossen werden. Der Katalog der rund 2000 Aufgaben, die Land und Bezirke leisten. Er regelt dann klar, wer wofür zuständig ist und soll dem viel kritisierten Behörden-Ping-Pong ein Ende bereiten.
Thorsten Gabriel war das dazu, dass der Berliner Senat die Verwaltungsreform endlich vorantreibt. In Israel wird heute der Opfer des Nationalsozialismus gedacht am Holocaust-Gedenktag. Und nicht nur in Israel, auch hier bei uns, zum Beispiel im Konzentrationslager Sachsenhausen bei Oranienburg. Zwischen 1936 und 1945 wurden etwa 200.000 Menschen hierhin deportiert. Etwa 40.000 davon waren Juden. Die meisten überlebten das Lager nicht. Sie wurden ermordet, verhungerten oder starben an Krankheiten. Genau dort, wo sich früher die sogenannten Vernichtungsanlagen befanden, an der Station Z, hat die israelische Botschaft heute an die Opfer erinnert. Auch Holocaust-Überlebende waren dabei, berichtet Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Ein Schlaflied, das 1943 in einem Konzentrationslager entstanden ist, erdacht für ein Kind, das gerade seinen Vater verloren hat. Mika Hari singt es in Sachsenhausen in der sogenannten Station Z, neben den Resten von 4 Krematoriumsöfen, einer Gaskammer und einem Erschießungsbereich. Auch Ingeborg Geißler ist beim Gedenken dabei. Die heute 94-Jährige wurde ebenfalls als Kind in ein NS-Vernichtungslager deportiert. Doch Ausgrenzung erlebte die Tochter eines jüdischen Vaters und einer nichtjüdischen Mutter schon viel früher in ihrem thüringischen Heimatdorf.
Es wurde ja immer schlimmer. Ich lebte bei einer nichtjüdischen Tante. Da wurden die Fensterscheiben eingeworfen.
Nach der 2. Klasse musste sie die Schule verlassen. Mit 12 brachten die Nationalsozialisten Ingeborg ins Lager Theresienstadt.
Da war ich 12,5. Von meiner Mutti konnte ich mich nicht verabschieden.
Nach einigen Monaten wurde das Lager befreit. Ingeborg überlebte den Holocaust. Für manch einen scheint diese Zeit lange her. Doch für den israelischen Botschafter Ron Prosor ist Antisemitismus längst kein Relikt der Vergangenheit. Der Antisemitismus wachse wieder, so Prosor, und sei in der Öffentlichkeit und in politischen Debatten sichtbar. Genau wie die Dämonisierung Israels und der Juden. Auch Andreas Büttner, Brandenburgs Antisemitismusbeauftragter, sieht Verbindungen zwischen damals und heute. Dabei müsse klar getrennt werden zwischen Antisemitismus und legitimer Kritik an politischen Entscheidungen, so Büttner.
Kritik an einer israelischen Regierung ist jederzeit möglich, notwendig und richtig. Antisemitismus ist was anderes. Wenn Sie demonstrieren wollen, demonstrieren Sie eben gegen eine Politik. Das ist in Ordnung, aber tun Sie es nicht vor Synagogen und machen Sie es nicht auf den Rücken von jüdischen Menschen in Brandenburg, die mit dieser Regierung und dieser Politik erstmal gar nichts zu tun haben, fest.
Auch Ingeborg Geisler besorgt der wachsende Antisemitismus. Andererseits machten ihr ihre Besuche an Schulen, bei denen sie Jugendlichen ihre Lebensgeschichte erzählt, auch Hoffnung.
Gerade Kinder oder Jugendliche, die sind eigentlich recht empfindsam und sind auch bereit, das aufzunehmen, was ich ihnen sage, dass man gegen Fremdenhass auftreten muss.
Das sagt die Holocaust-Überlebende Ingeborg Geisler am Gedenktag im Konzentrationslager Sachsenhausen. Amelie Ernst berichtete. Ganz anderes Thema. Auf Berlins Straßen gibt es schon wieder eine Dauersperrung. Der Tiergartentunnel bleibt unter der Woche nachts geschlossen in beiden Richtungen zwischen Reichpietschufer und Heidestraße. Und das nicht, weil dort gebaut wird etwa, sondern weil Sicherheitspersonal fehlt. Wie kann das sein? Die nächtliche Sperrung sorgt bei vielen für Unverständnis, berichtet rbb24-Inforadio-Reporterin Johanna Sagmeister.
Gesperrt wird der Tunnel an Werktagen von 21.30 Uhr bis 5.45 Uhr. Zwar in der verkehrsarmen Nacht, bedeutet die Sperrung trotzdem einen Umweg von 3 bis 4 Kilometern, schätzt Taxifahrer Ali Altenbasch.
Wir müssen mal Umweg fahren und das gefällt den Fahrgästen nicht. Und dadurch zahlen die auch ein bisschen mehr, ne? Und für uns ist es auch unangenehm leider.
Auch 2 Buslinien sind betroffen, die M41 und M85. Grund für die Sperrung ist ein längerfristiger Personalausfall bei der Tunnelüberwachung, teilt die Senatsverwaltung für Mobilität und Verkehr mit. Denn Tunnel ab einer Länge von 400 Metern müssen rund um die Uhr bewacht werden, über Kameras in einer Leitzentrale. Der Job sei herausfordernd und mit viel Verantwortung verbunden, sagt Petra Nelken, die Pressesprecherin der Senatsverwaltung. Bei Staus und Unfällen muss schließlich schnell gehandelt werden.
Das heißt, ich muss wissen, wie reagiere ich in einer bestimmten Situation, wen habe ich zu informieren und was habe ich zu veranlassen. Und das muss ich wirklich trainieren, damit ich in einer solchen Gefahrensituation gut und schnell reagieren kann.
Erst im Januar war der Tiergartentunnel mehrere Tage lang gesperrt, im Februar für einzelne Stunden. Gründe waren auch da Personalmangel bei der Überwachung des Tunnels. Inzwischen sei neues Personal eingestellt worden, sagt Petra Nelken. Die Ausbildung dauere aber noch mehrere Wochen.
Wir gehen davon aus, dass wir, sagen wir mal, im Sommer den Tunnel wieder rundum öffnen können. Aber es wird, wie gesagt, noch ein paar Wochen dauern.
Nicht nur ein paar Wochen, sondern mehrere Monate wird der Tiergartentunnel also nachts noch gesperrt bleiben. Ein Ausblick, der die Taxifahrer vor dem Hauptbahnhof nicht überrascht.
Kann man nicht machen. Großstadt, große Probleme.
Berlin halt.
Eine pragmatische Haltung der Taxifahrer zum nachts geschlossenen Tiergartentunnel, eingefangen von unserer Reporterin Johanna Sagmeister. Und jetzt noch zu einem schwierigen Tabuthema, dem Tod. Der ist im Hospiz täglicher Begleiter. Es geht aber nicht nur um Trost bis zum Lebensende, sondern auch darum, den Alltag zu bestreiten, selbstbestimmt leben zu können und Teilhabe zu ermöglichen. Doch gerade für junge Erwachsene herrscht in Deutschland eine Versorgungslücke. In Berlin soll ein neues Modellprojekt genau diese Lücke schließen. Unser Reporter Jonas Wintermantel hat sich das Projekt angeschaut.
Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel was denn nun eigentlich?
Sabrina Lorenz ist vor einigen Monaten 27 Jahre alt geworden. Sie lebt mit einer seltenen, lebensverkürzenden Herzerkrankung. Sie ist Sozialarbeiterin, Aktivistin, Bloggerin, Poetry Slammerin.
Und dann wurde ich 18, obwohl ich niemals hätte 18 werden sollen. Und dann 20 und 25, obwohl ich hätte niemals so alt werden sollen. Und beim letzten Kreisen der Erde um die Sonne, da wuchs meine Angst parallel zu den Blumen, die gerade aus der Erde kamen.
Mit 27 endet für viele Betroffene die Begleitung durch die Kinder- und Jugendhospizarbeit. Die Erwachsenenhospizarbeit setzt aber meist erst dann ein, wenn ein Mensch, oft im hohen Alter, nur noch wenige Monate zu leben hat. Dazwischen klafft eine Versorgungslücke.
Ich sollte keine Angst haben müssen, älter zu werden. Weil gerade fühlte sich so an, als dürfte ich nicht älter werden, weil ich weiß, dann falle ich eine Versorgungslücke. Rechtlich gesehen greift die Erwachsenenhospizarbeit ab einer Lebensprognose von 180 Tagen. Okay, 2 Wochen kriege ich vielleicht noch selber organisiert, 2 Monate vielleicht auch. Aber was ist mit 20 Jahren?
Diese Lücke ist nicht neu. Doch sie wird immer sichtbarer, weil immer mehr junge Betroffene dank des medizinischen Fortschritts deutlich älter werden können. Genau dafür startet in Berlin jetzt das Modellprojekt Transpiz, ein ambulanter Hospizdienst für junge Erwachsene. In einem 3-jährigen Modellprojekt sollen ehrenamtliche sogenannte Wegbegleiter ausgebildet werden. Deren Aufgaben können genau wie die Bedürfnisse der Betroffenen ganz unterschiedlich aussehen.
Entweder werden Unternehmungen zum Beispiel gemacht, man kann auf ein Konzert gehen, man kann ins Kino gehen, man kann auch einfach nur spazieren gehen, ins Museum gehen.
Sagt Tanja Pizek, die Leiterin des Projekts.
Man kann einfach nur zu Hause sein, Gespräche haben, vielleicht auch irgendwie mal bei etwas zu Hause behilflich sein. Und da entstehen ja Gespräche und Möglichkeiten im Lebensalltag helfen, Lebensqualität geben, einfach ein Stück Normalität.
Teilhabe schaffen, das Recht auf Selbstbestimmung garantieren und Aufmerksamkeit schaffen. Darum geht es. Transpiz kann dabei nur ein erster kleiner Schritt sein. Gefördert wird das Projekt nicht etwa von staatlichen Stellen, sondern von der Fernsehlotterie.
Ein ambulanter Hospizdienst für junge Erwachsene startet jetzt in Berlin. Jonas Wintermantel hat sich das angeschaut.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Susanne Heim und Silja Sodke. Im brandenburgischen Rangsdorf unterstützen Ehrenamtliche ältere Menschen in ihrem Alltag und sorgen dafür, dass für die vieles leichter wird. Oft entstehen aus diesen Begegnungen sogar Freundschaften, wie bei Ursula Ratzig und Christine Schabo.
Hallo. Hallo Christine, grüß dich.
Hallo.
Ja. Ursula Ratzig besucht Christine Schabo einmal pro Woche. Die beiden haben sich über das Projekt Alltagsbegleitung kennengelernt, das die Gemeinde Rangsdorf anbietet.
Frau Schabo schafft einfach von ihrem Gesundheitszustand her viele Sachen nicht mehr ohne Unterstützung. Ich unterstütze Frau Schabo bei Wegen, zum Einkaufen, zu Arztterminen, zum Friseur, zur Bibliothek.
Ursula Ratzig hat vor gut einem Jahr die 30-stündige Schulung zur ehrenamtlichen Alltagsbegleiterin absolviert. Zusammen mit 30 weiteren Helfern wurde sie darauf vorbereitet, ältere Menschen im Alltag zu unterstützen. Für Christine Schabo ist Ursula Ratzig eine große Hilfe, denn trotz Rollators macht sie ihre Besorgungen nur noch mit ihrer Alltagsbegleiterin.
Alleine traue ich mich nicht mehr, weil ich sehr oft auch mit dem Ding hier umgekippt bin. Dann bin ich so nach vorne umgekippt, gestolpert. Ich falle auch hin ohne Grund.
Nun hat sie Ursula Ratzig an ihrer Seite, die ihr Sicherheit gibt.
Wenn dieser Sturz passiert, während ich sie begleiten würde, dann bin ich so weit vorbereitet wie alle anderen, die das machen, auch. Also wir haben auch einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert, der liegt auch noch nicht lange zurück.
Heute geht es zum Friseur. Christine Schabo braucht einen Termin. Für die 80-Jährige bedeutet die Alltagsbegleitung ein Stück zurückgewonnene Freiheit.
Mit Schwung.
Ja, ja.
Mit Schwung das Bein.
Ursula Ratzig hat in der Schulung gelernt, wie man Menschen unterstützt, die körperlich nicht mehr fit sind.
Darüber hinaus habe ich auch persönliche Erfahrungen vorab schon gehabt, weil meine Mutter Mitte 90 geworden ist und da hatte ich dann auch schon ein bisschen Erfahrung.
Zu Hause bei Christine Schabo organisiert Ursula Ratzig für sie Termine und kümmert sich um die Post, zum Beispiel von der Krankenkasse. Das macht sie gern.
Es kommt von Seiten der Klienten eine große Freude und auch Dankbarkeit an uns herüber. Und es macht einfach Spaß.
Ursula Ratzig ist selbst auch schon 70 Jahre alt und im Ruhestand. Für sie war es immer wichtig, sich für andere zu engagieren. Bei Christine Schabo hat sie genau die richtige Aufgabe gefunden.
Wir unterhalten uns auch sehr viel. Wir lachen ziemlich viel zusammen. Gott sei Dank. Meistens dauert es, also wenn ich dann hier eintreffe, sagen wir mal 5 bis 10 Minuten. Natürlich geht es hier oft gesundheitlich nicht gut, aber so nach spätestens nach 10 Minuten gelingt es mir meistens, sie ein bisschen optimistischer zu stimmen.
Die Chemie zwischen den beiden Frauen stimmt. Das haben sie gleich beim ersten Treffen gespürt, erzählt Christine Schabo.
Von Anfang an, ersten Tag, wo wir uns gesehen haben, waren wir schon eins.
Ja, das stimmt.
Also das ist so wichtig, ja, als wenn sie denn irgendeinen Menschen haben, mit denen sie sich nicht so anfreunden, obwohl ich auch ablehnen will.
Aber hier ist für Ursula Ratzig und Christine Schabo aus dem Alltagshilfeprojekt längst viel mehr geworden.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren in der ARD Sounds App.